Also stell dir mal vor, ein neuer CEO tritt bei seiner wirklich mit absoluter Hochspannung erwarteten Antrittsrede vor die gesamte Belegschaft.
Mhm.
Das Unternehmen steckt tief in der Krise. Alle warten auf so eine richtig harte Ansage. Und er schaut in die Gesichter der absoluten High-Performer, der unermüdlichen Karrieristen und der Ellenbogenverkäufer des Jahres.
Die Leute, die den Laden am Laufen halten quasi.
Genau. Aber anstatt die jetzt zu loben, beugt er sich ans Mikrofon und sagt, Moment, die wahren Helden dieser Firma, die Leute, denen die Zukunft gehört, das sind die Burnout-Gefährdeten.
Oh wow.
Ja, und weiter. Das sind die hochsensiblen Teamplayer, die sich in Meetings einfach nie durchsetzen können. Und das sind diejenigen, die bei bürokratischen Grabenkämpfen immer zurückstecken, um irgendwie Frieden zu stiften.
Das ist krass. Ich meine, die Aktionäre würden vermutlich noch während der Rede in Panik geraten und das ganze System würde sofort kollabieren.
Absolut.
Das wäre der absolute moralische Systemschock, oder? Weil, also die Währung, mit denen wir Erfolg ja normalerweise messen, Härte, Durchsetzungsvermögen, Status, die würden in diesem Moment einfach komplett entwertet.
Und genau diese Art von Schockwelle hat einen Text ausgelöst, der unfassbar eigentlich über 2000 Jahre alt ist. Wir stürzen uns heute nämlich auf die Seligpreisungen aus dem Matthäusevangelium.
Richtig.
Und falls das für dich da draußen jetzt nach verstaubtem Religionsunterricht klingt, lass dich überraschen. Wir haben heute eine extrem dichte akademische Quelle vorliegen.
Und die ist wirklich faszinierend.
Ja, weil die analysiert diese Verse nicht einfach nur so historisch, sondern nimmt sich die Theorien des Philosophen Jürgen Habermas zur Hilfe, um etwas Hochspannendes zu testen. Nämlich die Frage, wie übersetzt man so einen antiken Text in unsere moderne, absolut säkulare Gesellschaft?
Genau. Wir untersuchen in diesem Deep Dive, wie hier eine radikale Gegenlogik zur Leistungsgesellschaft entworfen wird.
Mhm.
Und wir schauen uns vor allem an, warum diese spezifischen Werte, also selbst wenn man jetzt den gesamten religiösen Rahmen einfach mal wegnimmt, warum die bis heute das absolute Fundament unserer Vorstellung von Menschenwürde bilden.
Also auch wenn du, der uns gerade zuhört, vielleicht absolut gar nichts mit Religion am Hut hast, die moralische Grammatik dieses Textes steuert sehr wahrscheinlich deine eigenen tiefsten Überzeugungen.
Davon kannst du ausgehen, ja.
Aber um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns erstmal das ursprüngliche Setting ansehen. Also wir reisen zurück ins erste Jahrhundert. Da ist Jesus, er sieht eine riesige Menschenmenge, steigt auf einen Berg, setzt sich hin und beginnt zu sprechen. Was transportiert allein schon dieses Bühnenbild?
Also im judenchristlichen Umfeld der damaligen Zeit leuchtet bei diesem Bild sofort eine riesige historische Neon-Reklametafel auf.
Welche?
Mose.
Ah, okay.
Ja, denk mal dran, Mose steigt auf den Berg Sinai, um die Tora, also das Gesetz Gottes, zu empfangen. Das Matthäusevangelium inszeniert Jesus hier also nicht einfach als einen, ich sag mal, philosophischen Ratgeber, der so ein paar freundliche Lebenstipps verteilt.
Kein antiker Life-Coach, also.
Nein, überhaupt nicht. Er wird hier als absolut autoritativer Ausleger des göttlichen Willens positioniert.
Er spricht also aus einer Position absoluter Autorität. Und im Text heißt es ja, er lehrt seine Jünger. Aber gleichzeitig ist da ja auch immer wieder von einer großen Volksmenge die Rede. An wen genau richtet sich diese Rede denn nun eigentlich?
An beide Gruppen. Und genau das macht die Situation politisch so brisant.
Wie meinst du das?
Also, die direkte Zielgruppe, die quasi in der ersten Reihe sitzt, das sind die Jünger. Für sie ist es eine Art Binnenunterweisung, also ein internes Coaching für diese eigene kleine Gemeinschaft.
Okay, verstehe.
Aber die Volksmenge, die bleibt dabei als sogenannter Hörhorizont präsent. Es ist also eine weitreichende Grundsatzrede, die dieses interne Programm komplett öffentlich macht. Jeder kann mithören, an welchen Maßstäben sich diese neue Bewegung eigentlich messen lassen will.
Und diese Maßstäbe drehen die gesellschaftliche Pyramide einfach komplett um, oder? Er nennt ja diejenigen glücklich, die weinen, die hungern, die barmherzig sind und die verfolgt werden.
Ganz genau.
Und er bedauert diese Menschen nicht einfach so von oben herab nach dem Motto, oh, ihr Armen, tut mir aber leid. Er nennt sie glücklich und anerkannt.
Ja, und die literarische Form hier, das sind knappe, richtig formelhafte Glückszusprüche.
Mhm.
Sie benennen extrem verzweifelte, sehr reale Lebenslagen der Gegenwart, aber der entscheidende Mechanismus des Textes ist die radikale Umwertung dieser Lagen und zwar im Licht einer kommenden göttlichen Wirklichkeit.
Das Gottesbild ist hier also ein völlig anderes.
Richtig, das Gottesbild, das hier aufscheint, bricht komplett mit gängigen Vorstellungen. Gott stellt sich eben nicht auf die Seite der Erfolgreichen, um deren Erfolg quasi als göttlichen Segen zu legitimieren,
sondern
er stellt sich kompromisslos auf die Seite der Verletzlichen.
Das birgt für mich jetzt aber ein massives Problem. Also, wenn wir Leid auf diese Weise zur Tugend erklären, laufen wir dann nicht extrem in Gefahr, das einfach nur zu romantisieren?
Ja, die Gefahr besteht, wenn man den Text flach liest.
Wir müssen, glaube ich, mal klären, was diese zentralen Begriffe wirklich bedeuten. Nehmen wir direkt mal den Ausdruck arm im Geist. Für moderne Ohren klingt das ja fast wie eine Beleidigung. Also als würde man mangelnde Intelligenz oder totale Naivität loben.
Ja, das ist ein super häufiges Missverständnis. Arm im Geist beschreibt nicht Dummheit, sondern eine innere Haltung der radikalen Bedürftigkeit.
Okay.
Es geht um Menschen, die wissen, dass sie sich selbst einfach nicht genügen. Das ist ein extrem scharfer Kontrast zum Ideal dieses autonomen Machers, der glaubt, er hätte sein Leben völlig aus eigener Kraft komplett im Griff.
Ah, also eher eine Demut.
Genau. Matthäus verschiebt den Akzent hier leicht ins Spirituelle, während das Lukas-Evangelium an einer ähnlichen Stelle ganz handfest und materiell wirklich von den finanziell Armen spricht.
Ähnlich ist es ja auch mit dem Begriff sanftmütig. Ich meine, in einer Welt, in der der Lauteste gewinnt, gilt Sanftmut doch eher als Schwäche. Da stellt man sich jemanden vor, der Konflikten einfach aus dem Weg geht und sich wie so ein Fußabtreter benutzen lässt.
Auch das meint der Text nicht. Er meint damit vielmehr eine nicht destruktive Stärke.
Wie sieht die aus?
Es ist der absolut bewusste Verzicht auf Gewalt, gepaart mit einem ganz tiefen Vertrauen in Gottes Handeln. Und es ist extrem anspruchsvoll, auf Gewalt zu verzichten, wenn man selbst angegriffen wird.
Das stimmt.
Weißt du, weder Armut noch Trauer oder Verfolgung werden hier irgendwie um ihrer selbst willen verherrlicht. Die Situation an sich bleibt dunkel. Aber, und das ist der Punkt, den Betroffenen wird mitten in dieser Dunkelheit eine unbedingte Würde zugesprochen.
Wenn ich das so höre, leider jetzt, verzichte auf Durchsetzungskraft und dafür kriegst du dann später mal das Himmelreich. Da drängt sich mir unweigerlich der Vorwurf von Karl Marx auf.
Ah, Religion als Opium fürs Volk.
Ja, exakt. Ist diese ganze Logik nicht die absolut perfekte Ausrede, um sich einfach mit gesellschaftlichen Missständen abzufinden? Man sitzt schön still, erträgt die Ungerechtigkeit und wartet halt einfach auf den großen Payday im Jenseits.
Die theologische Analyse unserer Quelle widerspricht dem strikt. Die Verheißungen des Textes suspendieren die gegenwärtige Verantwortung eben nicht.
Aber warte mal, warum sollte ich denn heute noch für Gerechtigkeit kämpfen, wenn das Ende ohnehin schon feststeht und Gott später eh alles ausgleicht? Wenn die Belohnung im Himmel völlig sicher ist, fehlt doch jeder Antrieb, die Welt jetzt irgendwie zu verändern.
Das könnte man denken, aber der Antrieb entsteht hier paradoxerweise genau aus der grammatikalischen Struktur der Verheißungen.
Der Grammatik?
Ja, im griechischen Original gibt es eine formale Rahmung. Eine sogenannte Inklusion. Die erste und die achte Seligpreisung enden mit der exakt gleichen Formulierung, denn ihrer ist das Himmelsreich.
Und was ist daran besonders?
Das steht im Präsens. Das Reich wird den Leidenden und Verfolgten also jetzt schon zugesprochen, die Verheißungen dazwischen, also sie werden getröstet werden, sie werden die Erde erben, die stehen im Futur.
Ah, es gibt da also eine gewaltige Spannung zwischen dem, was jetzt in diesem Moment schon gilt, und dem, was in der Zukunft noch passieren muss.
Richtig. Und genau diese Spannung erzeugt den ethischen Handlungsdruck. Wer fest davon überzeugt ist, dass Gottes Gerechtigkeit das unausweichliche Ziel der Geschichte ist, der beginnt, diese Gerechtigkeit in der Gegenwart einzuüben.
Man wartet also nicht einfach ab.
Genau. Man engagiert sich für den Frieden und für die Armen, weil man die Logik dieser kommenden Weltordnung schon jetzt in der Gegenwart sichtbar machen will. Es ist kein passives Warten, sondern ein ganz aktives Vorwegnehmen.
Okay, der Gläubige hat also diesen Motor. Für ihn ist Gott quasi die letzte Instanz, die all diese Werte legitimiert und antreibt. Was machen wir jetzt aber mit einer Gesellschaft, in der die absolute Mehrheit überhaupt nicht an dieses Himmelreich glaubt?
Ja, das ist die große Frage der Säkularisierung.
Weil wenn dieser moralische Motor komplett an theologische Konzepte gekoppelt ist, müsste er in einer säkularen Demokratie ja eigentlich komplett ausfallen.
Und genau an diesem Punkt kommt die philosophische Übersetzungsebene ins Spiel. Der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas liefert hierfür nämlich das theoretische Werkzeug.
Habermas, genau. Wie sieht das aus?
Er argumentiert, dass Texte wie die Seligpreisungen normative Gehalte besitzen, die sich in eine öffentliche Vernunft übersetzen lassen.
Öffentliche Vernunft?
Das bedeutet, man nimmt den ethischen Kern dieser Texte und formuliert ihn in einer säkularen Sprache, die für alle Bürger zugänglich und auch argumentativ nachvollziehbar ist, und zwar völlig unabhängig von ihrem Glauben.
Wie sieht so eine Übersetzung denn in der Praxis aus? Also wenn wir bei dem Bild von vorhin bleiben, wie schreiben wir diesen alten religiösen Softwarecode so um, dass er auf unserem modernen, säkularen Betriebssystem läuft?
Wir beginnen am besten beim Menschenbild. Anthropologisch formuliert der Text ja eine universelle Wahrheit. Der Mensch ist verletzlich.
Mhm.
Er ist zwingend auf Anerkennung, Trost und gelingende Beziehungen angewiesen. Wir bestehen eben nicht nur aus Autonomie und Leistungsfähigkeit.
Stimmt.
Eine Gesellschaft, die nur den Wettbewerb belohnt, ignoriert eigentlich die menschliche Natur. Säkulär übersetzt bedeutet die Seligpreisung der Barmherzigen oder der Friedensstifter also, dass wir gesellschaftliche Strukturen brauchen, die Verwundbarkeit aktiv schützen.
Verstehe. Wir leiten also aus diesem antiken religiösen Text ganz konkrete sozialpolitische Maßstäbe ab.
Ganz genau.
Eine gerechte staatliche Ordnung müsst sich säkular dann einfach daran, wie sie mit ihren schwächsten Gliedern, mit Marginalisierten und Trauernden umgeht. Das lässt sich ja dann zum Beispiel durch Programme für soziale Sicherheit oder durch einen Fokus auf Resozialisierung im Strafrecht abbilden. Und das alles ganz ohne Gott auch nur einmal zu erwähnen.
Exakt. Und Habermas fordert deshalb auch gar nicht, dass religiöse Sprache komplett aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden soll. Er sieht ganz klar, dass diese Traditionen eine essentielle Sensibilität bewahren. Sie liefern uns quasi eine moralische Grammatik der Empathie, die sich dann säkular begründen lässt.
Das klingt nach einem perfekten Deal.
Ja, aber unsere Quelle betont auch sehr deutlich, dass dieser Übersetzungsprozess harte Grenzen hat.
Es gibt beim Kompilieren des Codes also Fehler. Irgendetwas geht bei der Übersetzung dann doch verloren. Ich meine, ein Gedicht von Goethe verliert auf Englisch ja auch seine spezifische Melodie.
Schöner Vergleich. Die Quelle spricht hier von einem religiösen Überschuss. Es gibt bestimmte Begriffe und Hoffnungsbilder im Text, die sich schlichtweg nicht verlustfrei in eine rein säkulare Semantik überführen lassen.
Was wäre da so ein Beispiel?
Nimm Ausdrücke wie Gott sehen oder Lohn im Himmel.
Gut, aber man könnte ja versuchen, diesen Lohn im Himmel säkular irgendwie als historische Gerechtigkeit zu übersetzen. Oder als die Anerkennung durch zukünftige Generationen, wenn man sich heute quasi für das Gute opfert.
Das greift aber einfach zu kurz. Wenn man das eschatologische Element, also diese Dimension einer letzten, überweltlichen Wirklichkeit, einfach herausschneidet, verliert der Text seine innere Tiefenspannung.
Inwiefern?
Die normative Durchschlagskraft der Seligpreisungen speist sich in ihrem Ursprung eher gerade daraus, dass Gott das allerletzte Wort hat. Wenn du diesen theozentrischen Horizont komplett wegnimmst, bleibt zwar eine hervorragende politische Ethik übrig.
Aber?
Aber der absolute Trost für diejenigen, denen in der Geschichte eben keine irdische Gerechtigkeit widerfahren ist, der bricht einfach in sich zusammen.
Wow, okay. Wenn der Text also in seiner Tiefe einzigartig bleibt und sich der Moderne so ein bisschen entzieht, stellt sich für mich die Frage, wie er neben anderen großen Lebensentwürfen eigentlich besteht.
Ein sehr guter Punkt.
Mindset ist ja auf Social Media gerade wahnsinnig populär. Man soll emotional völlig autark sein, wie so ein Fels in der Brandung, völlig unberührt von Schicksalsschlägen, Krankheit oder dem Urteil anderer.
Ja, da gibt es Berührungspunkte. Die Stoiker teilen diese scharfe Kritik am äußeren Status, aber in der Art und Weise, wie sie mit menschlicher Verwundbarkeit umgehen, sind sie wirklich meilenweit von den Seligpreisungen entfernt.
Worin liegt der Unterschied?
Der stoische Weise macht sich unverwundbar, indem er seine Bedürfnisse minimiert, seine Emotionen strikt kontrolliert und sich völlig auf seine eigene innere Autarkie verlässt.
Die Seligpreisungen sagen im Grunde das absolute Gegenteil, oder?
Genau.
Sie sagen: Deine Verletzlichkeit ist kein Bug, den du irgendwie wegtrainieren musst. Du bist radikal bedürftig.
Du bist abhängig.
Von anderen Menschen und eben von Gott. Die Würde wird dir hier nicht durch deine eigene innere Abhärtung und Unerschütterlichkeit verliehen, sondern sie wird dir von außen als Verheißung zugesprochen.
Das ist eine fundamental andere Antwort auf das Phänomen des Leidens.
Absolut. Und das wirft auch ein extrem interessantes Licht auf fernöstliche Traditionen.
Ah, du meinst den Buddhismus?
Da geht es ja ebenfalls zentral um die Überwindung von Leid, oft durch das Loslassen von Begierden und weltlichen Anhaftungen?
Richtig. Es gibt tiefe inhaltliche Resonanzen bei Themen wie Gewaltlosigkeit, der Aufmerksamkeit für das Leid und dem Ernstnehmen von menschlichen Begierden. Aber das Himmelreich bei Matthäus ist eben kein Ausstieg aus der Welt oder das Erlöschen des Begehrens im Nirvana.
Sondern? Was dann?
Es ist die Vision einer erneuerten Erde, auf der Menschen ganz handfest Trost und Gerechtigkeit erfahren. Es gibt zudem eine sehr spezifische Zuspitzung im Matthäus-Evangelium, die weitreichende Konsequenzen hat.
Du sprichst die 9. Seligpreisung an. Dort sagt Jesus ja, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet.
Exakt. Diese Personalisierung, also dieses um meinetwillen, bindet die gesamte ethische Haltung ganz konkret an die Nachfolge Jesu. Das unterscheidet den Text von universellen philosophischen Weisheiten. Und es hilft uns auch, das Verhältnis zu den modernen Menschenrechten genauer zu fassen.
Aber sind die universellen Menschenrechte nicht im Grunde genau diese gelungene säkulare Übersetzung, von der Habermas spricht?
Sie bauen auf dieser moralischen Tiefenstruktur auf, ja, und sind auch wunderbar mit ihr vermittelbar. Aber sie sind eben keine einfache 1-zu-1-Kopie.
Warum nicht?
Menschenrechte basieren auf einer anderen normativen Architektur, die oft im Vernunftrecht oder Naturrecht begründet ist. Die Seligpreisungen füttern das Fundament dieser Architektur zwar mit Werten, aber sie haben einen völlig eigenen theologischen Bauplan.
Und was passiert, wenn dieser religiöse Bauplan von den eigenen Institutionen missachtet wird? Ich meine, der Text richtet sich ja nicht nur gegen weltliche Imperien. Er ist doch auch eine massive religionskritische Ansage an das eigene System.
Ganz genau. Die Quelle bezeichnet das als Prüfstein gegen religiöse Selbstimmunisierung.
Selbstimmunisierung? Schöner Begriff.
Ja, weil wenn die Verheißung Gottes primär den Trauernden, den Barmherzigen und den Friedenstiftern gilt, dann delegitimiert das sofort jede kirchliche Struktur, die Anerkennung nur nach Macht verteilt.
Es ist also eine schallende Ohrfeige für jedes System, das Status nach dogmatischer Strenge, nach blindem Regelgehorsam oder gar moralischer Überheblichkeit bemisst.
Besser kann man es nicht sagen.
Der Text entzieht der Institution einfach die Daseinsberechtigung, wenn sie keine Barmherzigkeit übt und stattdessen nur Härte erzeugt.
Das ist die vielleicht radikalste Konsequenz der Seligpreisungen überhaupt. Sie lassen sich von keiner Macht der Welt vereinnahmen, nicht einmal von der frommen Macht.
Okay, fassen wir mal zusammen, was wir aus diesem tiefen Eintauchen in das Matthäus-Evangelium heute so mitnehmen.
Sehr gerne.
Wir haben hier einen Text vor uns, der unsere Intuition von Erfolg und Stärke einfach komplett zerlegt. Er baut gedanklich eine Gesellschaftsordnung auf, in der die Verletzlichen und Marginalisierten im Zentrum stehen.
Richtig.
Und er erinnert dich daran, dass deine Würde absolut nichts mit deiner Performance, deinem Gehaltscheck oder deiner emotionalen Unerschütterlichkeit zu tun hat.
Er liefert uns eine moralische Grammatik, die wir in unsere weltlichen Systeme übersetzen müssen, einfach um das Menschliche in einer extrem leistungsorientierten Gesellschaft zu bewahren.
Mhm.
Und genau das führt mich zu einem letzten Gedanken, den ich dir zum Schluss noch mitgeben möchte. Wir haben heute gelernt, dass unsere modernen Werte, Dinge wie Solidarität, der Schutz der Schwachen und die unveräußerliche Würde des Menschen massiv von dieser moralischen Grammatik zehren.
Mhm.
Auch wenn wir den theologischen Motor dahinter heute oft ausklammern. Aber stell dir mal vor, unsere Gesellschaft hat ihre moralische Batterie über Jahrhunderte genau an diesem religiösen Text, an dieser Idee von unbedingter Barmherzigkeit, aufgeladen.
Ja. Was passiert eigentlich mit unserer Kultur der Menschenwürde, wenn uns diese theologische Stromquelle in der Zukunft völlig abhanden kommt? Kann die bloße Vernunft, kann der Säkularismus diese Werte dauerhaft wirklich ganz allein am Leben erhalten, wenn das ursprüngliche Kabel endgültig gekappt ist? Ein Gedanke für das nächste Mal, wenn du durch die Nachrichten scrollst.
Das ist wirklich eine essentielle Frage, die weit über unsere Textanalyse hinaus in unsere eigene gesellschaftliche Zukunft weist. Danke für die gemeinsame Reflexion heute.
Das war der Deep Dive für heute. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar unerwartete Perspektiven eröffnen. Bleib neugierig, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.